Aber bei dem E-Song eben, da ging das noch ohne A-Seite, aber nachher wird es dann schwieriger. Und der Jan, der spielt mir erfreulicherweise, macht mir die Seite noch drauf. So, okay, jetzt muss ich erstmal wieder ganz kurz hier ankommen. So, ja, letzte Predigt in seiner Gemeinde als Gemeindepastor. Das heißt ja nicht, dass meine letzte Predigt bei euch ist. Es gibt ja gute Chancen, dass man sich mal auch später wieder sieht. Ich habe ja auch in anderen Gemeinden, wo ich früher Pastor war, immer mal wieder eine Predigt gehalten. Und trotzdem ist das natürlich jetzt ein ganz besonderer Moment. Und das ist natürlich auch eine verlockende Gelegenheit. Ne? Was ich jetzt so raushaue, die Folgen, die muss ja ein anderer zusammenkehren. Also, was passiert jetzt? Die letzte Abrechnung? Wer mich kennt, weiß, das ist nicht meine Sache. Ein rosaroter Rückblick? Eigentlich auch nicht. Ein paar letzte Ermahnungen? Ich befürchte, ich kann mich nicht ganz zurückhalten. Aber ich will es eigentlich nicht. Ich habe nichts davon vor und vielleicht ist es doch nicht alles ganz zu vermeiden. Letztendlich bleibt es bei euch in eurer Einschätzung. Ich würde gerne meinem und eurem Herzen Raum geben. Und einfach ein bisschen nachzuschauen, was ist das eigentlich? In welcher Situation stecken wir gerade? Und ich bin über einen interessanten Text gestolpert, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, wo ich den Eindruck hatte, dass Paulus in einer fast ganz ähnlichen Situation steckte, wie wir als Familie, wie ich heute mit euch. Er schreibt an seine Gemeinde, wo er viel investiert hat, wo er manches Tolles und manches Herausforderndes sieht, aber er ist nicht mehr da. Er schaut so ein bisschen zurück. Und jetzt versucht er so ein bisschen, ihnen nochmal ja, etwas mitzugeben. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und dann schreibt Paulus, und da kommt übrigens der Titel her, übrigens, der Titel, in einer Übersetzung stand übrigens, in meiner Übersetzung, die ich jetzt hier habe, steht noch etwas. Aber ihr wisst schon ungefähr, was gemeint ist. Noch etwas möchte ich euch ans Herz legen, schreibt er. Liebe Brüder und Schwestern, und zwar betet für uns. Betet für uns, damit sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dank Gott gegenüber angenommen wird, wie schon bei euch. Bittet Gott auch darum, er möge uns vor den Angriffen der niederträchtigen und boshaften Menschen schützen. Denn nicht jeder will an den Herrn glauben. Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Im Vertrauen auf den Herrn sind wir zuversichtlich, dass ihr auch jetzt und in Zukunft euch an unsere Anweisungen haltet. Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott und euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Ich gebe zu, wenn ich den Text so lese, klingt doch ein bisschen nach letzten Ermahnungen. Ne? Was soll ich machen? Steht in der Bibel. Zwei Kernanliegen habe ich hier drin gefunden. Das erste ist die Bitte um Fürbitte in verschiedenen Herausforderungen. Und das zweite ist an der Botschaft, am Glauben festhalten. Paulus bittet in diesen ersten drei Versen um Fürbitte für sich, für seine Mitarbeiter, für die Situation, in der er ist, aber auch für die Gemeinde. Er ist offensichtlich nicht mehr vor Ort. Er schreibt aus der Ferne und er sehnt sich nach Unterstützung für seinen Dienst für das Evangelium. Und da fühle ich mich ziemlich abgeholt. Denn letztendlich ist das ein bisschen die Situation, in der wir als Familie jetzt auch stecken. Wir ziehen jetzt weiter nach Hannover. Das ist jetzt kein völlig unbekannter Ort für uns. Und trotzdem haben viele Jahre Veränderungen herbeigeführt, bei uns, bei den Gemeinden dort, bei euch. Und letzten Endes weiß ich von vielen von euch, dass ihr uns im Gebet immer getragen habt. Und wir wollen weiter Gemeinde bauen, Evangelium bauen, Kirche bauen, in dieser ganzen Breite, wie sie da ist. Und auch mit den Herausforderungen, von denen auch Christoph vorhin manchmal gesprochen hat. Die gehören mit dazu, weil man immer nur alles so sagt, macht alles so, wie ihr wollt. Das ist keine Leitung. Das habe ich nicht bei euch gemacht und das werde ich auch nicht in Hannover machen. Aber wir brauchen die Führung durch den Geist Gottes da und wir brauchen Gebetsunterstützung. Und deswegen fühle ich mich hier sehr abgeholt von dem, was Paulus schreibt. Und dann kommt dieser zweite Vers, der hat mich schon ganz schön herausgefordert und vielleicht euch auch. Der ist sehr bemerkenswert. Paulus sagt, bittet Gott auch darum, er möge uns vor den Angriffen niederträchtiger und boshafter Menschen schützen. Das geht ganz schön zur Sache hier. Paulus hat offenbar nicht nur gute Erfahrungen gemacht. In Thessalonich nicht und an dem Ort, wo er dort ist, auch nicht. Und ich habe mich gefragt, Paulus, wer sind denn diese boshaften Menschen? Wer sind die Leute? Wer ist gut und wer ist böse? Ist das so leicht zu beantworten? Wenn so ein in einem klaren dualistischen Weltbild sich befindet, dann ist die Welt einfach. Hier sind die Guten und da sind die Bösen. Na? Wäre die Welt doch so schön einfach? Denn unsere Erfahrung ist, dass das nicht so ist. Es ist nicht so, dass die Bösen, die Ungläubigen, die Atheisten oder die Andersgläubigen sind und die Gläubigen oder die Gemeinde immer nur die Guten sind. Das ist nicht so. Und das ist die Realität. Wenn wir der nicht ins Auge blicken, kommen wir nicht durchs Leben. Das ist nicht meine Wahrnehmung und Erfahrung und sicherlich nicht eure. Uns kann Gutes begegnen, wo wir Schlechtes vermutet haben. Und uns kann auch Schlechtes von den Guten widerfahren. Auch das ist gemeint. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die das ein bisschen illustrieren kann, von dem Pastor Wilhelm Busch. Das ist zugegebenermaßen einige Jahrzehnte her. Und trotzdem hat dieser Mann Jugendarbeit und Kirche geprägt wie kaum ein anderer und die Erfahrungen, die sie damals gemacht haben, gelten bis heute. Er hat mit seiner Jugendarbeit dort im Ruhrgebiet, er hat mit seiner Jugendgruppe Silvester gefeiert. Und sie haben eben ja, mit Gesang, Gebet, Bibelzeit, mit einer schönen Jugendstunde Silvester gefeiert. Hier wird die Jugend auch regelmäßig Silvester feiern und da gibt es auch keine Schnapsleichen. Aber als die Jugendlichen dann nach ihrer Feier aufgebrochen sind, um nach Hause zu gehen, sehen sie vor ihrem Gemeindehaus einen Menschen auf der Straße liegen. Der rührt sich nicht mehr. Ist er tot? Sie stürzen schnell hin, fühlen Puls, testen die Atmung. Nein, er lebt, aber er ist sturzbetrunken. Und dann kommen die Sprüche. Boah, lass den Saufkopf doch liegen. Selber schuld, dass er da ist. Ja, so sieht's aus. Das sind die Leute. Ist das so klar? Wer ist hier gut und wer ist hier böse? Die Rollen scheinen doch gut verteilt zu sein. Da sind die braven, frommen Jugendlichen, gerade eben noch ein Halleluja gesungen haben und bestenfalls mit etwas Tee im Blut rauskommen. Und da liegt dieser Saufkopf im Rinnstein. Sollte man diesen Betrunkenen nicht seinem Schicksal überlassen? Die Schuldfrage ist doch geklärt. Niemand hat ihn gezwungen zu saufen. Das war doch seine Entscheidung. Aber ist das angewiderte Abwenden vom Bösen schon das Gute? Die Geschichte geht ja weiter. Der lange Willi von der Jugendgruppe sagt, Leute, Saufkorb? Für den ist doch Christus auch gestorben. Wir bringen den lieber nach Hause. Und morgen früh werde ich ihn besuchen. Viele Hände packen an, richten ihn auf. Er wird auch ein wenig wacher dadurch, kann seinen Namen nennen. Er heißt Karl und tatsächlich kriegt er sogar seine Adresse heraus. Und so, mehr gestützt und getragen als gelaufen, führen sie ihn schließlich nach Hause und liefern ihn bei der Mutter an der Haustür ab. Am nächsten Morgen kommt Willi zu Karl nach Hause und klingelt an der Tür. Die Mutter macht auf und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, nicht schon wieder in die Wirtschaft, bitte. Der hat für die Woche genug. Aber das war ja gar nicht Willis Anliegen. Und der Karl staunte nicht schlecht über den unerwarteten Besuch. Und es entwickelte sich eine Freundschaft. Und aus dieser Freundschaft wurde auch ein Lebenswandel, den sie geändert haben. Karl kam irgendwann auch mit zu den Jugendstunden, bekehrte sich, ließ sich taufen. Ein bisschen zu süßes Ende, aber tatsächlich ist es so passiert. Wie erstaunlich sich doch das Blatt wenden kann zwischen Gut und Böse, wenn wir die Dinge nicht einfach nur so laufen lassen, sondern wenn wir uns engagieren, wenn wir uns einsetzen. Der Einsatz, um den Paulus bittet, damit sich das Gut und das Böse wendet, ist das Gebet. Und das Gebet ist mächtig und kraftvoll. Und zwar das Gebet nicht zuerst gegen das Boshafte, sondern für die Botschaft der Liebe. Denn genau das ist ja das, was Willi hier gelebt und getan hat. Sicherlich gibt es negative Erfahrungen, aber die Botschaft der Liebe stellt alles Böse weit in den Schatten. Da, wo die Liebe ist, hat das Böse keinen Raum. Und wenn wir um Fürbitte bitten, dann ist unser Gebet, dass die Botschaft der Liebe sich durchsetzt. Hier in Lüneburg und auch in Hannover. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Das ist das, worauf wir uns fokussieren wollen. Luther hat mal gesagt, der Böse verdient nur einen kurzen, scharfen Blick. Mehr hat er nicht verdient. Aber die Liebe hat unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Unser ganzes Gebet, unsere ganze Hingabe. Wenn wir uns der Liebe Gottes aussetzen, dann schützt uns diese Haltung vor allem Bösen. Der eigenen Bosheit wie der anderen Menschen. Die Liebe verdrängt das Böse. Und letzten Endes ist das Evangelium, das ich euch hier 9 Jahre gepredigt habe und das ich weiter predigen werde. Jesus hat uns zuerst geliebt. Du bist sein geliebtes und wertgeschätztes Kind. Und du bist in seinen Augen gut, egal ob du gute Dinge tust oder schlechte. Ob du gerade aus der Jugendstunde kommst oder in der Gosse liegst. Er schaut dich mit Augen der Liebe an. Er ist auch für dich gestorben. Und diese Botschaft, die verändert die Herzen, deins und meins. Und wenn wir dran festhalten, am Ende die Herzen der ganzen Welt. Und letzten Endes führt dieser ganze Text auch hin zu dieser Botschaft. In Vers 5 formuliert das Paulus so: Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Die Botschaft ist also die Liebe Gottes und der Glaube an Christus. Ich wäre kein Theologe, wenn ich nicht ein paar Übersetzungshilfen bieten würde. Vers 5 kann man nämlich auf verschiedene Sichtweisen übersetzen. Man kann sagen, wir beten zum Herrn, dass die Liebe Gottes euer Leben bestimmt, die Liebe Gottes, aber auch die Liebe zu Gott, beziehungsweise das Ausrichten auf die Liebe Gottes. Da geht es um beide Seiten der Liebe. Es geht einmal um die Liebe, die Gott dir erwiesen hat und um die Liebe, die wir Gott gegenüber leben. Und auch der zweite Teil ist etwas vielfältiger. Standhaft im Glauben an Christus oder Ausharren des Christus, also so wie Christus ausgeharrt hat, oder, und das hat mich natürlich ganz besonders berührt, das geduldige Warten auf Christus. Lass mal diesen zweiten Gedanken als erstes betrachten. Geduldiges Warten auf Christus. Es geht darum, sich einerseits nicht irre machen zu lassen, am Glauben festzuhalten, so wie Christus sich nicht irre hat machen lassen bei den Herausforderungen, denen er begegnet ist. Christus selbst ist es, der uns dieses Ausharren schenkt. Er bewahrt uns, aber vor allen Dingen geht es auch um das Warten auf Christus. Christus kommt wieder und das ist tatsächlich nicht nur eine Variante, sondern das ist das Thema, das Anliegen des 2. Thessalonicher Briefs. Es geht eigentlich um dieses Thema, nämlich, dass es verschiedene Irrlehren rund um die Wiederkunft Jesu gab. Und im Kapitel 2, Vers 2 können wir lesen, dass dort Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Also als wenn die Wiederkunft Christi eben keine leibhaftige Wiederkunft ist, sondern etwas Geistiges, etwas Spirituelles, etwas Innerweltliches, etwas damals halt Gnostisches. Und dem widerspricht hier der Apostel sehr deutlich. Und er sagt, Leute, unsere Botschaft ist, dass wir geduldig auf Christus warten, denn er kommt so, wie er es versprochen hat, sichtbar für alle Menschen. Dass Jesus wiederkommt, ist eben nicht nur ein Teil der Botschaft des Evangeliums, und das hat Christoph vorhin so schön schon formuliert, das ist unser Job als Adventgemeinde im Chor der Christenheit. Gott hat vielen Christen vieles aufs Herz gelegt und uns hat er das aufs Herz gelegt. Und wenn wir uns aus diesem Chor der Christenheit zurückziehen würden, dann würde eine Stimme fehlen. Und das war nicht abgesprochen. Er hat von mir kein Briefing bekommen. Das hat er aus freien Stücken gesagt. Wir werden gebraucht in dieser Vielfalt der Kirchen und wir brauchen die anderen. Bei manch anderem hat er anderes aufs Herz gelegt, wo wir vielleicht einen blinden Fleck haben. Aber wenn wir diesen Text lesen und entdecken, ja, es geht um das geduldige Warten auf Christus, wo es andere nicht sehen, dann brauchen sie uns, damit wir gemeinsam geduldig warten. Jesus kommt wieder. Er, die Liebe selbst, ist gekommen und kommt erneut. Und das ist letzten Endes eben wesentlicher Aspekt des Evangeliums und unserer Botschaft. Des Evangeliums von der Botschaft der Liebe. Auch dort ist diese Mehrdeutigkeit des Liebe Gottes und unsere Liebe zu Gott kein Fehler, sondern das ist eine Formulierung, die beides mitschwingen lässt, wo man beides hört, wenn man das so sagt. Gott hat uns zuerst und bedingungslos geliebt und weil er uns liebt, daraus folgt unsere Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Wir wollen lernen, so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. Und wie hat er das gemacht? Er geht mit uns gütig und vergebungsbereit um. Und dann wollen wir davon lernen und miteinander gütig und vergebungsbereit umgehen. Das haben wir als Gemeinde nötig. Wir haben oft darüber geredet. Und ich habe den Eindruck, wir müssen weiter darüber reden, auch wenn ich nicht mehr da bin. Willi tat genau das. Willi hat den besoffenen Karl nicht als Besoffenen wahrgenommen, sondern als geliebten Bruder. Als jemanden, der nicht an seinen Fehlern gemessen wird, sondern an dem Potenzial, an dem Menschen, der da ist. An dem Blick, wie Jesus ihn liebt, wie ihn sieht. Und er sagt, für den ist doch Christus auch gestorben. Und ich finde, das ist ein bemerkenswertes Wunder. Wenn ich den anderen sehe und nicht das, was mich ärgert oder was mich piekst, oder wo ich den Fehler im anderen wahrnehme, sondern von Gott die Perspektive Jesu geschenkt bekomme und sehe, das ist ein geliebter Bruder, eine geliebte Schwester. Selbst an den Punkten, wo sie Dinge tun oder sagen, die ich nicht nachvollziehen kann. Die Geschichte von Pfarrer Busch endet übrigens nicht an dieser Stelle. Jahrzehnte später ist er wieder in dieser Gemeinde. Und er fragt, sagt man, was ist denn eigentlich aus dem Karl geworden? Oh, der arbeitet noch in der Jugendarbeit. Wie bitte? Der ist doch schon über 50. Ja, aber Karl versteht es, die Jugendlichen anzusprechen, weil Karl in der Gosse gelegen hat. Den, den sie aus dem Rinnstein geholt haben, zeigt heute anderen Menschen den Weg zum Leben. Das konnte Willi nicht wissen. Aber er hat auf diese Rührung des Heiligen Geistes in seinem Herzen gehört. Ein wenig geht es uns heute als Familie wie Paulus in seinem Brief. Wie wird es uns als Familie ergehen? Wie geht es mit der Gemeinde Lüneburg weiter? Der Schlüssel und dazu, und dass es alles gut ausgeht und dass das Böse keinen Raum hat, ist die Liebe. Die Liebe, die uns Gott schenkt und mit der er uns zuerst geliebt hat, sie macht den Unterschied und bewirkt die Vergebung der frohen Botschaft von Jesus Christus. Und diese Liebe bereitet uns vor auf die Wiederkunft von Jesus Christus, dem Herrn, der kommt. Amen.